Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute einen wundervollen Gast, die liebe Carina vom Scansibelchen Podcast. Und heute dreht sich alles um die Hochsensibilität, die ja in dem Podcast so in reiner Form bisher noch keinen Platz gefunden hat. Und ein wichtiges Thema, was bei jedem Hochsensiblen immer wieder aufkommt, ist das Thema Abgrenzung. Wenn du lernen möchtest, wie du dich besser abgrenzen kannst, dann ist die Folge heute perfekt für dich. Viel Spaß! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du 1000 Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo Carina, ich freue mich super, dass du heute dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Oh, liebe Christina, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich natürlich auf unser Interview und auch auf unser zweites Interview, was wir dann aufnehmen werden.
Ja, ich bin total froh, dass ich dich entdeckt habe für die Zuschauer. Ich habe die Carina über Instagram entdeckt und sie macht tatsächlich das Gleiche wie ich. Und da dachte ich, wenn ich schon einen Menschen getroffen habe, der die gleiche Vision mit mir teilt, denen die gleichen Menschen am Herzen liegen, dann muss ich die natürlich gleich schnappen und mal kennenlernen und auf jeden Fall auch in diesen Podcast hören. Und ja, lustigerweise hat sich herausgestellt, dass die Carina zwar das Gleiche macht wie ich, sich aber so ein bisschen eher auf die Hochsensibilität fokussiert hat und ich habe mich ja auf die hochsensiblen Scanner fokussiert, mehr Fokus allerdings auf die ganze Scanner-Persönlichkeit, weil mit dem Thema bin ich ja gestartet. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass wir die Hochsensibilität ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und ja, meine erste Frage wäre jetzt auch, was ist eigentlich diese Hochsensibilität? Ich erzähle es ja immer mal so ein bisschen. Ich habe ganz viel gelesen, man hört auch immer mal so ein bisschen, aber jetzt mal von der Expertin schlechthin, was ist denn Hochsensibilität?
Ja, Hochsensibilität ist eine wahnsinnig tolle Charaktereigenschaft von uns hochsensiblen Menschen. Wie kann man das am besten zusammenfassen? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass unser Gehirn mehr Reize durchlässt als bei nicht hochsensiblen Personen. Und dadurch, dass das Gehirn immer mehr Reize durchlässt, beziehungsweise einfach grundsätzlich mehr Reize durchlässt, also das Gehirn filtert normalerweise alles, was so, ja, im ersten Blick vielleicht so unbedeutend ist, das Gehirn filtert das bei nicht hochsensiblen Menschen raus und wir hochsensiblen Menschen nehmen einfach viel mehr wahr. Also das Gehirn filtert das nicht so raus wie bei nicht hochsensiblen Personen. Dadurch entsteht natürlich ein Wust an Informationen, der verarbeitet werden muss. Und diese Informationen, die belagern so ein bisschen die Kapazität des Gehirns und dadurch fühlt sich der hochsensible Mensch stärker belastet, sage ich jetzt mal, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Und wie kann sich das äußern? Also jeder Mensch, jeder Hochsensible ist sehr individuell. Der eine nimmt mehr visuelle Reize wahr, der andere nimmt mehr auditive Reize wahr, oder aber zum Beispiel auf der empathischen Ebene, der Hochsensible nimmt sehr viele Gefühle wahr oder die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Gesichtsregungen von Menschen oder Gerüche, Verbindungen zwischen Menschen. Und wenn das Gehirn einfach dauerbeschallt wird mit Reizen, ist dann irgendwann mal so ein Punkt erreicht, wo der Hochsensible sich einfach nur noch zurückziehen möchte. Und das kommt bei vielen Leuten wie Ablehnung rüber. Deswegen werden wir Hochsensiblen ganz oft betitelt wie Sensibelchen. Jetzt hör doch auf, so sensibel zu sein. Stell dich nicht so an. Das kann doch nicht sein. Du hast doch gerade zugesagt. Warum sagst du jetzt wieder ab? Und so weiter und so fort. Also das ist sehr belastend für hochsensible Menschen, weil sie von vornherein meistens schon von der Kindheit an mitbekommen, dass sie irgendwie anders sind, dass sie nicht so funktionieren wie die meisten Menschen. Und ihnen wird auch das so vermittelt tatsächlich, weil es für andere Menschen vielleicht auch ein bisschen beängstigend ist, wenn ein kleines Kind bei den Eltern ankommt und sagt, Mama, da ist das und das, und fühlt einfach, wie es gerade die Eltern zum Beispiel, dass sie einen Streit hatten, dass sie sich nicht wohlfühlen. Und Eltern wollen uns Kinder ja beschützen und sagen dann natürlich solche Sachen wie, nein, nein, das bildest du dir ein, das stimmt nicht. Das heißt, das ist gar nicht da. Und dadurch entsteht ja das Bild von uns, dass bei uns irgendwas nicht stimmt, dass wir Hochsensiblen eine falsche Wahrnehmung haben und dass wir irgendwie nicht reinpassen. Genau.
Mhm. Woran erkenne ich denn, ob ich hochsensibel bin oder nicht? Weil für uns ist das ja völlig normal, dass wir so viel wahrnehmen, dass wir so viel aufnehmen. Und woran merke ich denn, dass ich hochsensibel bin?
Ja, also in den meisten Fällen, zumindest bei den Leuten, mit denen ich schon bis jetzt gearbeitet habe und mit denen gesprochen habe oder mich ausgetauscht habe, ist es tatsächlich so, dass sie auf einmal, wenn sie das Wort Hochsensibilität hören, das hört sich total trivial an vielleicht, aber tatsächlich war das bei den meisten, ich würde sogar sagen 95%, alle Leute, die gehört haben, es gibt sowas wie Hochsensibilität, die waren auf einmal so, oh mein Gott, das bin ja ich. Also das hört sich nach mir an. Und genau, also das ist zum einen, dass man auf einmal weiß, okay, da ist irgendwas, da ist so ein Aha-Moment. Es gibt ein Wort dafür, dass ich halt so sensibel bin und so wahrnehmend. Zum anderen ist natürlich ein Indikator dafür, dass man in lauten Räumen oder wenn sehr viel zu tun ist oder sehr viel drumherum passiert, dass wir das Gefühl haben, uns unbedingt zurückziehen zu müssen oder wenn wir richtig pumpig werden. Also das ist tatsächlich, man sagt zwar, die Hochsensiblen sind ja die empathischsten Menschen, aber wenn sie überreizt sind, dann können sie ganz schön zickig werden tatsächlich. Also sie können auch ganz schön pumpig und unhöflich werden, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie mit der Situation umgehen können.
Ja.
Genau. Und ansonsten gibt's noch Tests. Also man kann natürlich auch Tests machen. Es gibt jetzt, ich glaube, es gibt einen, der angeblich sich wissenschaftlich schimpft. Ansonsten kann man in dem Buch von der Pionierin in dem Bereich, von der Elaine and Aaron, das Buch heißt Sind Sie hochsensibel, da gibt es einen Test drin und den kann man für sich dann auswerten. Und es gibt halt im Internet, glaube ich, auch auf der Seite von Zart beseitet. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob der noch online ist, weil der schon seit Jahren da war. Da kann man auch einen vagen Weg finden, ob man in diese Richtung prädestiniert ist oder begabt ist.
Auf meiner Webseite habe ich auch einen Test. Allerdings ist das ein spezieller Test, ob du ein hochsensibler Scanner bist.
Okay, cool. Ja, das ist ja nochmal eine Schippe drauf.
Genau, das ist dann nochmal was anderes.
Genau.
Weil da quasi nicht zu dieser Hochsensibilität ja nochmal die andere Persönlichkeitsrichtung kommt.
Genau.
Genau. So, seit wann weißt du denn, dass du hochsensibel bist?
Ich habe das so mit, oh ja, das ist so ungefähr, da war ich ungefähr 22, 23, also ist schon über 10 Jahre her, dass ich das herausgefunden habe. Und tatsächlich, ich habe darüber sehr lange nachgedacht, weil mir die Frage schon öfter gestellt wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, dass ich auf diesen Begriff gestoßen bin. Ich glaube, der wurde mir gesagt von irgendjemandem. Und dann habe ich danach gesucht und habe halt geguckt, ob ich Bücher finde. Und im Internet stand nämlich noch nicht wirklich viel. Es gab schon die hochsensibel.org Organisation. Da war jetzt aber auch noch nicht wirklich viel Wissen drauf und auch schon gar keine Tipps, wie man damit umgeht. Aber es gab schon das Buch von der Elaine and Aaron auf dem deutschsprachigen Markt und auch 2, 3 weitere Bücher. Und genau, das ist jetzt ungefähr 10, 12 Jahre her, dass ich das herausgefunden habe, also wo ich das wirklich betiteln konnte, das ist mein in damaliger Sprache mein Problem. Also ich sehe es tatsächlich nicht mehr als Problem, seit Jahren nicht mehr. Aber anfangs fand ich das sehr problematisch. Also ich dachte, oh Gott, okay, jetzt bin ich hochsensibel, ja, und was nun? Was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Hilft mir nicht wirklich weiter. Und da habe ich angefangen, sehr viel zu lesen, sehr viel an mir selber auszuprobieren und ja, dann Erfahrungen noch von anderen zu sammeln.
Spannend. Mhm. Ja, mir ging es ja eh, ich habe das auch mit, ich glaube sogar früher mit 15 oder 13 rausgefunden, auch übers Internet, und dachte mir so, schön, jetzt hast du für das Übel einen Namen.
Ja, genau.
Und weiter. Genau. Scheiße ist es trotzdem. Und dann habe ich das ganze Thema auch wieder fallen lassen, weil ich mir dachte, toll, jetzt habe ich quasi die Gewissheit, dass ich irgendwie komisch bin oder mit mir.
Komisch bin, genau. Genau, das hatte ich auch das Gefühl. Toll, jetzt habe ich einen Namen dafür, dass ich komisch bin.
Genau. Aber Hilfe oder so habe ich jetzt nicht so konkret gefunden. Oder auch so dieses, es ist ja eine Stärke. Wir können es ja auch als Stärke wahrnehmen und betrachten. Und auch nutzen, weil es ist eine Begabung oder eine Form von einer Begabung. Und aber das habe ich früher nicht rausgefunden. Und dementsprechend habe ich es dann eigentlich nur weiter abgestempelt und ja, wie ich schon gesagt habe, dem Übel einen Namen gegeben.
Ja, ich meine, wenn du dein ganzes Leben lang immer wieder bestätigt bekommst von allen verschiedenen Seiten, ob es in der Schule, im Elternhaus ist oder Freunde, wie auch immer, dass du irgendwie, ja, anders bist, seltsam bist, was auch immer, dann ist es halt natürlich, wenn man so einen Namen findet und also alles, was so einen Namen hat, hat ja gleich so einen Stempel und da ruhen sich ja auch schon mal Leute mit drauf aus, wenn die halt sagen, okay, jetzt habe ich das, fertig, ne? Das ist halt immer so eine Sache, wie aktiv bin ich in der Lösungsorientierung, also suche ich denn nach Lösungen für mich oder nicht, und oftmals überkommt uns aber so ein Gefühl von Überforderung, ja toll, jetzt hat das einen Namen, jetzt muss ich jetzt noch mehr recherchieren, noch mehr herausfinden, noch mehr lernen, obwohl ich jetzt schon schon am Anschlag bin, was mein nervliches System angeht, und ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ich möchte einfach nur noch in Ruhe gelassen werden oder angenommen werden oder was auch immer. Und das ist ganz, ganz normal, dass man erstmal sich total überfordert fühlt. Also man hat zwar dann eine Lösung, zwar mehr oder weniger, aber noch nicht die konkrete Lösung, den konkreten Lösungsansatz.
Ja, also gerade in der Pubertät, denke ich, wenn man es rausfindet, da hat man sowieso diesen Drang, in dieser Masse zu verschwinden, so zu sein wie alle.
Ja.
Und wenn man selber schon so das Gefühl hat, okay, du bist irgendwie anders als alle anderen, und dann damit die Bestätigung bekommt, ja, du bist wirklich anders als alle anderen, quasi so viel Mühe, wie du dir auch geben möchtest. Du gehst in der Menge, kannst du dich nicht verstecken. Mhm. Und ich, also für mich war das damals sehr heftig, und ich kann mir gut vorstellen, dass der Zeitpunkt, wann ich das rausfinde, auch sehr, sehr wichtig ist.
Mm. Das stimmt.
Jetzt hast du noch angesprochen, dass du es zwar früher als Problem gesehen hast, heute kannst du das ganz klar als Stärke sehen. Für was ist denn die Hochsensibilität gut? Wo siehst du die große Stärke darin?
Ja, ich sehe das noch nicht mal mehr als Stärke tatsächlich. Ich sehe das als eine Gabe an. Also ich sehe das als etwas so Besonderes an. Wenn wir jetzt mal von den, ich sag jetzt mal, wissenschaftlichen Hintergrund ausgehen, von der Elaine and Aaron, sie behauptet, 15-20% aller Menschen sind hochsensibel. Das ist eine Menge. Also wenn wir jetzt mal von der glatten Zahl der 20% ausgehen, das ist jeder Fünfte. Und das heißt, man könnte rein theoretisch auf der Straße entlang gehen und sagen, 1, 2, 3, 4, 5, du bist hochsensibel, 1, 2, 3, 4, 5. Und also man könnte das abziehen und sehen, wie groß die Menge ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch deutschsprachigen Raum betrachtet, Deutschland, Österreich und die Schweiz, da sind das ungefähr 100 Millionen Menschen, die in diesem Raum wohnen. Und davon sind 15 bis 20 Millionen Menschen hochsensibel. Ich finde einfach, das ist so eine großartig große Zahl. Es ist keine Randbewegung. Ja, nicht. Es ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, es ist ein halber Prozent an Menschen haben das, oder es sind 3 von 1 Million oder so. Sondern es sind 20%, also 15 bis 20%. Und ich sehe in der Hochsensibilität, ich sehe das nicht mehr als Stärke, sondern als eine Gabe, weil Hochsensibilität verbindet uns. Sie macht Menschen zu Menschen. Also es ist so viel Gewalt und so viel Uneinigkeit und so viele Probleme auf der Welt. Und so ein hochsensibler Mensch betritt einen Raum und stellt einfach sofort fest, wer ist mit wem gut zu sprechen, wer hat das, wer hat dies, wer ist gut drauf, wer ist schlecht drauf, wer hat da ein Problem, wo ist Unklarheit. Das fühlt ein Hochsensibler, also nicht alle Hochsensiblen, weil jeder ist so ein bisschen auch individuell und in eine seine Richtung geprägt oder ausgebildet, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist das so, dass der hochsensible Mensch sehr viel wahrnimmt und dadurch sehr schnell Probleme aufdecken kann, über die man, wenn man bereit ist, reden kann und sehr viel schon mal im Vorhinein an Ärger und Wut und Gewalt in irgendeiner Art und Weise halt vermeiden kann. Und ich sehe das als meine große Vision und Mission, hochsensible Menschen zu stärken, in ihrer Hochsensibilität stark zu werden. Das heißt nicht, dass sie so sein sollen wie der Normalsensible, überhaupt nicht. Sie sollen ihre Hochsensibilität lernen, zu leben, also wirklich nach ihrer Hochsensibilität sich ein bisschen auszurichten und innerlich stark werden. Das erreicht man durch Persönlichkeitsentwicklung und Bearbeitung von, ich sag jetzt mal, Schattenthemen und dem, was man so aus der Kindheit so mitbringt. Und ja, und ich sehe in der Hochsensibilität so ein Potenzial, eine mitfühlende, sensiblere Welt zu erschaffen, in der wir gerade nicht leben. Und das können halt nur Hochsensible tatsächlich, meiner Meinung nach, weil sie so einen Zugang zu Gefühlen haben und so einen Zugang zu anderen Menschen haben und Probleme sofort erkennen und dann auch Lösungen finden, weil so ein sensibles Gehirn sucht sofort nach Problemlösungen, also nach Lösungen. Und das ist die große Gabe in der Hochsensibilität.
Wundervoll. Da hast du, glaube ich, vielen nochmal geholfen und vielen die Augen geöffnet, um nochmal so den Fokus oder den Lichtkegel darauf zu lenken, dass es wirklich auch eine Stärke sein kann.
Auf jeden Fall.
Jetzt arbeitest du ja schon seit längerer Zeit mit vielen Hochsensiblen. Hast du irgendwelche typischen Eigenheiten festgestellt? Wie zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass viele Sensibelchen so ein Thema mit Kaffee und Koffein haben.
Ja.
Welche Eigenheiten hast du so entdeckt?
Also Koffein, Medikamente wirken sehr, sehr stark meistens. Meistens brauchen Hochsensible weniger von der typischen Medikamentenmenge. Also tatsächlich nehmen auch gerne Hochsensible gar nicht gerne Medikamente ein, weil sie die Veränderungen im Körper sehr stark spüren. Aber auch so Sachen, so haptische Sachen wie der Pullover kratzt, den ziehe ich nicht gerne an, der macht mich wahnsinnig im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde da richtig furiös. Also ich sitze da und denke, oh mein Gott, ich muss diesen Pullover sofort ausziehen, ich kann mich nicht konzentrieren. Solche Kleinigkeiten können tatsächlich so ein bisschen störend wirken. Also sowas wie so ein kratziger Pullover oder die Empfindlichkeit gegenüber Kälte oder Wärme, das haben auch ganz viele. Oder ganz viele sind vegetarisch vegan. Also die Hochsensiblen haben so eine große Empathie gegenüber auch Tieren und der Umwelt, dass sie einfach den Sinn nicht mehr dahinter sehen, ein Tier zu essen zum Beispiel. Also das sind so Sachen, die mir immer auffallen bei super vielen hochsensiblen Menschen. Und dann ist natürlich jeder ein Individuum. Also jeder hat so seine eigenen Dinge, die er noch hat. Der eine mag lieber seine Haare nicht kämmen oder sowas, weil ihm das halt irgendwie zu sehr wehtut. Die Schmerzgrenze kann sehr oft sehr niedrig sein bei hochsensiblen Menschen. Also körperliche Schmerzen. Sowas.
Mhm. Also ich habe so das Gefühl, seitdem ich so ein bisschen die Spiritualität berührt habe, auf meine Art und Weise, gerade als ich auf Bali war, habe ich ganz viel gelernt, mit Energien umzugehen und habe dort dann ganz deutlich gespürt, dass es mir viel leichter fällt, die wahrzunehmen, die zu fühlen und damit auch umzugehen im Vergleich zu den ganzen anderen Menschen, die mit mir auf Bali waren. Mhm. Wie siehst du Hochsensibilität im Bereich der Spiritualität?
Ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher tatsächlich. Also ich bin auch eher so in dieser also Spiritualität hört sich ja sehr spooky an und viele, die damit ja noch gar nicht in Berührung kommen, die denken gleich an Esoterik und was auch immer und das alles so unseriös ist und im Endeffekt ist Spiritualität einfach eine Verbindung zu dir selber, in meinen Worten, eine Verbindung, eine tiefe Verbindung zu dir selber und vielleicht sogar zum Universum, je nachdem, wie man es halt, je nachdem, woran man glaubt oder woran man so den Kernpunkt des Lebens einfach sieht. Die einen nennen das Universum, die anderen Gott oder was auch immer oder einfach nur Mutter Erde. Und dementsprechend, ich glaube schon, dass es eine sehr große Auswirkung hat mit Hochsensibilität und Spiritualität, denn hochsensible Menschen sind so unfassbar wahrnehmend. Sie nehmen einfach genauso, wie wir einfach mitkriegen, was zwischen zwei Menschen stattfindet, nehmen wir auch die Energien der anderen wahr. Also ein Mensch, der schlechte Laune hat, der sendet eine andere Energie aus, als jemand, der einfach neutral ist oder gerade total in so einem Entspannungsmodus ist. Das sind ja verschiedene Energien, die der Mensch ausstrahlt. Das ist ja auch in der Physik so, dass der Mensch besteht ja aus Energie und das kann man ja auch wissenschaftlich ja alles so beweisen und auch hinterfragen. Und die Spiritualität ist ja meiner Meinung nach wahnsinnig gut mit der Hochsensibilität verwoben, wenn der Mensch mit der Hochsensibilität gelernt hat, umzugehen. Das kann man auch über die Spiritualität selber lernen. Also manche Menschen finden über die Spiritualität zur Hochsensibilität.
Interessant. Das habe ich auch noch nicht gehört, die Reihenfolge. Welche Probleme tauchen denn in Bezug auf die Hochsensibilität immer wieder in deinen Coachings auf?
Das Thema Abgrenzung und Energiemanagement. Das ist immer so, also Energiemanagement hört sich jetzt so hochgestochen an, also das Problem mit dem Management seiner eigenen Energie, also dass man ausgelaugt ist und müde ist und überfordert und schlafen möchte und sich ausruhen möchte und sich abkapseln möchte und halt das Thema Abgrenzung, dass wir hochsensibel sind, sehr viel im Außen wahrnehmen, sehr viel bei dem anderen Menschen sind, sehr viele negative Gefühle der anderen Menschen wahrnehmen. Tatsächlich nehmen wir eher die negativen Gefühle wahr als die positiven, weil sie meistens irgendwie stärker geladen sind. Wir können uns aber genauso an den positiven erfreuen. Das Problem nur dabei ist, wenn wir selber in einem energetischen Minus sind. Damit meine ich einfach komplett ausgereizt, überreizt, müde und erschöpft. Dann können wir gar nichts mehr richtig wahrnehmen. Dann überflutet uns das alles. Und da gibt es eine Menge an Übungen, die man machen kann. Aber was ich halt mit den Jahren jetzt festgestellt habe, ist, dass dieses Thema Abgrenzung, da kann man so viele Übungen machen, wie man will. Das hilft temporär, also es hilft gerade mal vielleicht in einem bestimmten Moment. Aber im Endeffekt hilft da nur zu reflektieren, warum verbinde ich mich mit dem anderen Menschen? Warum bin ich denn die ganze Zeit im Außen? Warum bin ich nicht im Innen? Warum kehre ich nämlich meine Aufmerksamkeit nach innen? Und wenn man sich die Frage stellt, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, dass man sich für weniger wert hält, dass man ein sehr, sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl hat, dass man sich sehr schnell verurteilt, dass man sich selber nicht liebt, dass man halt ein negatives Gefühl einem selbst gegenüber hat. Und ist doch klar, wenn ich ein negatives Gefühl mir selbst gegenüber habe, dann will ich mich gar nicht mit mir beschäftigen, weil ich bin ja dann nicht gut genug, ich habe keinen Wert, ich bin schlecht, was auch immer. Also deswegen sind wir sehr oft im Außen, weil wir uns nach innen nicht hineinkehren. Also wir wollen nicht nach innen einkehren.
Hast du für jemanden, der sagt, okay, ich würde mich gerne auf diesen längeren Weg begeben, mich selber kennenzulernen und da die Stärke und das Selbstbewusstsein zu finden. Hast du für jemanden, der gerade aktuell zuhört und sagt, ja, das ist ja schön, dass es am langen Weg irgendwann mal Rettung für mich gibt, aber jetzt im Moment geht es mir gerade richtig kacke und ich hätte da gern so eine Spontanlösung. Ja. Hättest du da eine Übung für uns?
Ja, es gibt eine ganz, ganz tolle Übung und die kann man, aber jeder kann sie auf sich selber ich sag jetzt mal Münzen, also jeder kann sie für sich so umfunktionieren, dass es für jeden funktioniert irgendwie. Und zwar muss man sich das, also wenn man jetzt gerade in einer Situation ist, die einen völlig überreizt und man merkt, man nimmt den anderen Menschen zu stark wahr. Zum einen hilft es innerlich zu sagen Stopp, also wirklich innerlich oder auch laut, wenn man das gerade sich traut, laut zu sagen oder man der andere hört einen nicht oder so, dass man einfach diese Aufmerksamkeit komplett stoppt. Also das Wort Stopp, das initiiert ja schon alles irgendwie. Und zum anderen ist es, sich vorzustellen, dass aus einem selber, ich sehe das immer so ein bisschen wie so kleine Tentakel, die sich so an den anderen Menschen immer andocken. Und dann fühle ich die. Und diese Verbindung, sich zu visualisieren, egal ob das jetzt, wie in meinem Fall, sind das Tentakel, ein Kunde von mir hatte zum Beispiel, der hat das visualisiert und er hat immer Ketten gesehen. Er hat immer diese Ketten zwischen ihm und den Menschen gesehen. Mhm. Und nicht Tentakeln. Oder zum Beispiel eine hat Seile gesehen, die sich so um den anderen Menschen, also drumherum schlingen und sie dadurch alles wahrnimmt, was diese Person ausmacht. Und sich vorzustellen, wie man so eine Verbindung hat. Es kann auch ein Lichtstrahl sein oder es kann auch, ich weiß nicht, also so eine Verbindung, einfach irgendeine Verbindung gibt es ja zu diesen Menschen. Und das für sich herauszufinden, was sehe ich da, also sich das vorzustellen, was sehe ich da gerade im Inneren, visualisieren. Und dann aktiv zu sagen, ich kappe das jetzt, ich beende das jetzt, ich ziehe eine Tentakel für Tentakel wieder zurück zu mir. Ich, also nicht, dass ich das jetzt abschneide, sondern ich ziehe eins nach dem anderen wieder zurück. Ob das jetzt halt eine Kette ist oder ob das ein Seil ist oder sonstiges, Lichtstrahl oder was auch immer. Einfach eins nach dem anderen zurückziehen, einfach um dann bei sich selbst zu sein. Und was auch sehr gut hilft, ist sich zum Beispiel an der Hand zu streicheln oder am Bein zu streicheln, zu merken, dass man im Körper ist. Also dass man nicht im Außen ist, sondern im eigenen Körper. Also diese körperliche Grenze wahrzunehmen. Meine Haut ist eine Grenze nach außen. Ich bin nicht komplett mit der Welt verbunden, also energetisch schon, aber körperlich, ich kann in meinem Häuschen bleiben, in meiner Grenze, in meinem Körper. Und diese Grenze wahrzunehmen, also indem ich mir halt auf den Handrücken klopfe, den da drüber streiche oder über mein Bein halt fahre, während ich zum Beispiel sitze, merke ich, da ist eine Grenze. Und da kann keiner rein. Und wenn ich will, dann muss ich da gar nicht raus. Also das kann ich auch als Positives sehen, dass ich eine Haut habe, dass ich einen Körper habe, dass ich halt, dass mein Bereich ist, mein Tanzbereich, wie damals in Dirty Dancing gesagt wurde, mein Tanzbereich. Und darüber muss ich gar nicht hinausgehen, sich dessen bewusst zu machen, ich muss das nicht. Ich kann, ich muss aber nicht. Und dann einfach zu sagen, okay, alles, was ich jetzt wahrnehme, ich hole das alles wieder zurück zu mir. Und es hilft halt einfach, sich das visuell vorzustellen. Ganz, ganz, ganz toll.
Also gerade das Kinästhetische, das funktioniert bei mir auch immer wunderbar. Mhm. Und insbesondere, weil die Sensibelchenseite, die hat es ja nicht so mit Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen ganz häufig. Mhm. Und in den Momenten, wo ich dann vielleicht eine Präsentation halte oder auf Instagram ein Live mache und quasi in dem Moment in den Fokus gerückt werde und im Mittelpunkt stehe, da habe ich auch ganz häufig dann das Problem, ich bin nicht bei mir, sondern bei anderen, ich kann mich nicht abgrenzen. Und wenn man mich beobachtet, ich habe immer einen Stift in der Hand. Mhm. Und wenn ich wieder merke, oh, jetzt bin ich wieder bei einem anderen, dann drücke ich den Stift. Ich fühle das auf der Haut. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wieder ins Fühlen gehe, bin ich wieder bei mir. Und das hilft mir ungemein, mich von anderen abzugrenzen. Und das Lustige ist, gerade bei Präsentationen, ich musste ja früher, als ich noch in der Werbeagentur gearbeitet habe, beziehungsweise bei Otto, musste ich sehr viele Präsentationen halten. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich bei anderen bin, bin ich aufgeregt und nervös. Ja. Wenn ich ganz bei mir bin, dann ruhe ich und dann stehe ich da in einer Gelassenheit und erzähl. Und das ist dann für mich plötzlich gar kein Problem mehr, wenn ich es geschafft habe, über dieses Kinästhetische wieder zu mir zu gelangen.
Ja, das ist tatsächlich so, weil wir uns Menschen, wir wollen einfach dazugehören. Der Mensch möchte dazugehören. Es ist so ein Urtrieb des Menschen. Er möchte zu einer Gruppe dazugehören. Und wenn man zum Beispiel so eine Stresssituation, so eine Prüfungssituation wie einen Vortrag nimmt, dann und dann halt sich so nach außen widmet und dann sagt, fühlt, okay, was denken die anderen, was fühlen die anderen, mögen die mich, finden sie meinen Vortrag gut oder nicht gut, dann sind wir ja sehr im Außen und sind sehr auf der Suche nach dieser Bestätigung von außen und wollen einfach dazugehören. Und das macht dann diesen enormen Stress in uns aus. Wenn wir was Falsches sagen, dann werden wir, weiß ich nicht, veräppelt oder sonstiges. Und ja, das nach innen kehren, das kommt dann mit dieser inneren Ruhe einher. Und dadurch merkt man, okay, man ist so, wie man ist, es ist gut so, dass man halt hochsensibel ist. Das ist gut so, dass ich halt in mir drin ruhen kann. Aber diesen Zustand zu erreichen, ist gar nicht mehr so einfach tatsächlich am Anfang, wenn man gerade mal herausfindet, dass man, Entschuldigung, hochsensibel ist.
Mhm. Jetzt bist du ja ein wahrer Multiheld. Das heißt, zu deiner Hochsensibilität gehört auch noch die Scanner-Persönlichkeit.
Ja.
Also, wann weißt du denn, dass du auch eine Scanner-Persönlichkeit hast?
Das weiß ich gar nicht so lange. Ich glaube, das sind so 5 Jahre oder so ungefähr. Das kam erst nach der Hochsensibilität. Und da habe ich... ich habe mal wieder irgendwas gegoogelt, wie kriege ich mich organisiert oder irgendwie sowas. Und irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall habe ich wieder nach einer Lösung gesucht im Internet, wie ich endlich Dinge durchziehen kann. Also, die ich angefangen habe. Und ja, das, wie wir alle Scanner wissen, ist es ein bisschen schwierig, Dinge durchzuziehen, weil wir einfach so viele Interessen auch haben gleichzeitig. Und da wurde mir das Buch irgendwie an der Seite vorgeschlagen bei Google von der Barbara Scheer. Die hat ja 2 Bücher, glaube ich, oder 3 Bücher geschrieben, ich bin ja gerade nicht sicher, zu dem Thema Scanner-Persönlichkeiten. Und die habe ich mir sofort bestellt, auch durchgesuchtet und habe dann tatsächlich festgestellt, so, ach ja, das ist ja toll. Aber das Gefühl war nicht so wie bei der Hochsensibilität. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ja schon dann einiges seit der Zeit, seit ich das Thema Hochsensibilität überhaupt entdeckt habe, sehr viel aufgearbeitet habe. Das kann daran liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich dann einfach gedacht habe, ja gut, dann ist doch schön. Dann habe ich jetzt einen Lösungsansatz. Es ist ja nicht Schlimmes, dass ich Scanner bin. Eigentlich ist das sogar noch was ganz Wertvolles und ganz Tolles. Und ich bin einfach so fertig. So, abgeschlossen. Bei der Hochsensibilität war das tatsächlich ein längerer Prozess, das abzuschließen und zu sagen, das ist toll, dass ich das bin.
Hattest du, mit welcher Seite hattest du mehr Probleme? Mit der Scanner-Seite oder mit der Hochsensibilität?
Das kam so ein bisschen nach der Phase in meinem Leben. Also die Hochsensibilität hat mir ja schon... die Hochsensibilität habe ich ja schon in der Kindheit festgestellt, dass ich irgendwie anders bin. Und ich habe mich da sehr angepasst an meine Umgebung, an meine Eltern und Schule und so weiter. Habe es auch teilweise vielleicht einen Ticken ausgeschaltet. Und die Scanner-Persönlichkeit kam dann so, so kurz vorm Abi, vielleicht sogar noch einen Ticken länger, also so, weiß ich nicht, 11. Klasse oder sowas. Da war ich sowas von verunsichert, weil andere Menschen einfach nur ein Interesse hatten und ich 1000. Und die haben alle, weiß ich nicht, Fußball gespielt. Und ich wollte Sport machen, ich wollte Musik machen, ich wollte schreiben, ich wollte lesen, ich wollte dies, ich wollte jenes, ich wollte ganz viel. Und von da an wurde das ganz klar, seitdem so in der Pubertät sich angefangen hat, so meine Persönlichkeit so ein bisschen zu festigen, habe ich immer mehr gehört, jetzt Carina, jetzt mach mal hier, konzentrier dich mal auf eine Sache. Zieh doch endlich mal eine Sache durch. Und da war dann so das Thema, gerade die Hochsensibilität rückte da so ein bisschen in den Hintergrund. Und das Problem war halt einfach so mit Studium und tralala, dass ich mich nicht sehr auf eine Sache konzentrieren wollte. Ich wollte immer 4, 5 Sachen gleichzeitig machen. Und das passte dann aber mit der Hochsensibilität nicht, weil ich ja dann überreizt war sehr schnell und sehr schnell müde und erschöpft. Und dadurch konnte ich nicht alle 4 Felder abdecken oder 5 oder 6 Felder, die ich halt mir da vorgenommen hatte. Und dadurch erstarrte ich in so einer Art Blockade. Und ja, genau. Also die Hochsensibilität war vorher so ein bisschen das Problem. Dann so in der Pubertätzeit bis Anfang 20 war dann das Scanner-Ding problematisch. Dann kam wieder die Hochsensibilität durch und so... Ja, Ende 20 kam dann das Problem mit dem Scanner-Dasein wieder, sodass ich halt wieder danach gegoogelt habe, wie kriege ich es endlich hin, mich zu konzentrieren auf eine Sache, wie kriege ich das hin? Und genau, so war ungefähr der Verlauf bei mir.
Wie schaffst du es heute, diesen Spagat, den du gerade angesprochen hast, zwischen der Hochsensibilität und zwischen der Scanner-Persönlichkeit? Wie schaffst du es, den Spagat hinzubekommen, dass es dir gut geht?
Ich habe eine Liste, auf die ich meine ganzen 1000 Ideen aufschreibe. Ich habe zwei Listen, einmal in so einem Bullet Journal, das führe ich als Kalender und Notizbuch, und ich schreibe da alles rein, was meine Gedanken sind und so weiter. Und zum anderen habe ich auf meinem Handy eine App, wenn mir irgendwie unterwegs irgendwas einfällt, ach, das würde ich gerne ausprobieren, das schreibe ich sofort auf. Und ich lasse mir einfach die Freiheit tatsächlich. Ich als Selbstständige habe ja die zeitliche Freiheit. Ich kann das ja so ein bisschen alles auf mich abstimmen. Das wäre natürlich eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt in einem ganz normalen Job von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen würde. Das wäre vielleicht doch mal eine ganz andere Kiste. Aber dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich das ja sehr gut für mich selber einplanen. Wenn ich gerade mal so einen Schub habe und sage, boah, ich möchte das unbedingt gerade ausprobieren, dann lasse ich mir einfach diese Möglichkeit und sage, okay, dann probiere ich das jetzt gerade aus, weil mich das gerade jetzt gerade brennend interessiert. Ich weiß ja nämlich auch bei mir, dass es dieser Funken, der geht ganz schnell aus, wenn ich das unterdrücke. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so eine Chance auf neues Wissen, ich bin wahnsinnig neugierig und ich sammle gerne Wissen in meinem Kopf an. Und deswegen, wenn der Funke da ist, dann versuche ich das so schnell wie möglich in meinen Alltag einzubinden. Ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, dass diese Funken nicht alle gleichzeitig sind. Diese Funken passieren nur dann gleichzeitig, wenn ich das unterdrücke. Und dann sammeln sich da so ein paar an. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss 4 Sachen auf einmal machen oder 5 oder 6 Sachen auf einmal machen und erstarre dann in so einer Blockade. Und wenn ich aber das auslebe, weil ich dann sage, okay, dann nehme ich mir halt heute Abend Zeit, um mir das und dies anzugucken. Oder ich gucke mir an, wie man eine App programmiert. Oder ich gucke mir an, wie man eine neue Sache im Videoschnitt lernt oder was auch immer. Also so gerade so Sachen, die nicht so lange dauern, die mache ich einfach dann. Einfach, ich versuche es so oft wie möglich auszuleben, weil ja, das bringt so ein emotionales Hoch in mir, weil ich dann das Gefühl habe, so, wow, ich habe was Neues gelernt, wie toll, freu, freu, freu. Und dann hüpfe ich durch die halbe Wohnung, weil ich mich einfach so drüber freue.
Genau. Das heißt, das Ausleben, das Akzeptieren, das Annehmen,
ja,
und bewusst immer wieder Räume zu schaffen,
ja,
das ist quasi deine Lösung, da Ruhe reinzubekommen und
ja,
den Spagat zwischen den beiden Persönlichkeiten total gut zu meistern.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sich halt die Dinge auch aufzuschreiben, weil manchmal, es gibt ja auch Phasen im Leben, da hat man nicht wirklich die Zeit oder man möchte sich die Zeit gerade nicht nehmen oder kann sich die gerade nicht nehmen, wie auch immer, die Sachen aufzuschreiben und dann zu gucken, ist das nach einer Zeit immer noch da? Möchte ich das immer noch lernen? Möchte ich das immer noch probieren, ausprobieren? Und es gibt in dem Buch von der Barbara Scher einen super Tipp und der hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet. Oftmals sehen wir unsere Projekte, die wir anfangen wollen, als so ein Riesending an, weil ja, uns das auch so, ja, prophezeit wird immer wieder, oh, wenn du Klavier lernen willst, dann brauchst du dafür 10.000 Übungsstunden und das ist natürlich sehr überwältigend.
Das ist ja auch dieses Denkmuster, das was ja bei uns so typisch ist, dieses Überblick, dieses große Denken, ja, alles im Großen und übertreiben und genau, noch größer machen.
Genau.
Das ist ja eins unserer Denkmuster. Mhm. Und das passiert dann ja auch natürlich bei den Projekten. Wir sehen nicht, okay, ich würde gerne mal ein Gedicht schreiben. Nein, ich mache gerade ein Gedichtband und nicht nur ein Band. Ich kann ja Gedichteschreiber werden.
Ja,
und
genau.
Das ist so unsere Art und Weise, darüber nachzudenken.
Ja, und das ist natürlich sehr überwältigend, wenn man sich da jetzt die Gedanken macht und sagt, okay, ich muss jetzt 120 Gedichte, weil das können wir nämlich sehr gut das einschätzen. Für so ein Band brauchen wir ungefähr 120 Gedichte. Und oh Gott, wann soll ich denn 120 Gedichte schreiben, anstatt sich hinzusetzen und diesem Impuls zu folgen? Ich möchte jetzt gerade ein Gedicht schreiben und sich da hinzusetzen und einfach dieses Gedicht zu schreiben. Und dann zu merken, oh, jetzt habe ich ein Gedicht geschrieben. Wow, es reimt sich sogar, es ist sogar noch thematisch ganz gut. Und dann zu merken innerlich, dass dieser Druck, etwas zu tun, nachlässt. Und es ist ein sehr tolles Gefühl, weil du dann auf einmal von diesem Erfolgsdruck auch gelöst bist. Und Was ich halt zum Beispiel auch beim Klavierspielen, das ist halt so eine Musik, also ein Musikinstrument zu lernen, ist ja nicht eine Sache, die du jetzt, weiß ich nicht, du nimmst jetzt deine Noten und dann spielst du auf einmal wie Chopin oder so, sondern das ist ja schon eine Übungssache und dauert halt auch eine bestimmte Zeit, das ist richtig, aber im Endeffekt geht's ja nur ums Umsetzen dessen, was du jetzt gerade fühlst, jetzt hast du gerade Lust drauf, dann beschäftige dich damit, solange dein Zeitkontingent es natürlich zulässt. Wenn du jetzt kleine Kinder hast, die betreut werden müssen und das geht dann halt eben vor, dann, und das ist auch tatsächlich, ich muss auch gestehen, ich bin da so ein bisschen egoistischer geworden mit den Jahren. Ich habe zwar keine Kinder, aber die Kinder gehen bei mir immer als allererstes tatsächlich zumindest in einem bestimmten Zeitalter, also einem bestimmten Alter. Alle anderen Menschen können warten. Ob das jetzt der Partner ist oder ob das jetzt die Familie ist, das hört sich zwar sehr hart an, ich weiß, aber wenn ich gerade überfordert bin, überreizt bin, aufgrund meiner Hochsensibilität, dann bringt es einfach nichts, wenn ich mich dieser Situation noch mehr stelle und noch mehr in diese Überforderungen reingehe, einfach nur um, weil ich das Gefühl habe, zu helfen oder helfen zu müssen. Mhm. Denn ich helfe mit meiner Überforderung, meiner Überreizung oder in meinem Flow des Scanner-Daseins. Wenn ich gerade in dieser Mega-Wolke von Euphorie bin, damit helfe ich doch niemanden. Ich trigger ja nur die Menschen damit. Und deswegen sehe ich das halt als ein großes Ziel von Hochsensiblen und Scannern an, dass sie lernen, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Und wenn ich das Bedürfnis habe zu schlafen und ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, weil ich nicht im Büro bin und eine Besprechung habe oder gerade ein Interview führe, dann sollte ich das machen. Wenn ich die Möglichkeit habe, sollte ich das machen. Sollte auf meine Gefühle, meine Wahrnehmung und auf meine Bedürfnisse sehr stark achten und mich darauf konzentrieren, dass es mir persönlich gut geht, weil ich bin niemandem eine Hilfe, wenn ich übermüdet bin. Niemandem. Noch nicht mal mir selber. Also schon mal gar nicht mir selber. Und auch der Umwelt helfe ich damit gar nicht. Und Hochsensible zum Beispiel haben ja auch das wahnsinnige Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, weil sie fühlen doch, dass es den anderen nicht gut geht und so weiter. Aber das hilft ja nicht, wenn ich überreizt bin. Dann
nee, ich sagte auch immer, erst wenn es dir gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es den anderen gut geht, weil wenn du selber nichts mehr hast, dann kannst du auch nichts mehr geben.
Richtig. Das ist das Gleiche mit dem Thema Selbstliebe. Anfangs habe ich das nie verstanden. Wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man einen anderen Menschen auch nicht lieben. Ich dachte so, ja, aber ich liebe doch meine Eltern, ich liebe doch meine Schwester, ich liebe doch meinen Partner, meine Katzen, ich liebe sie doch. Aber tatsächlich mit der Zeit kam irgendwann mal die Erkenntnis, ich liebe sie nur so lange, solange sie so funktionieren, wie ich es halt haben möchte.
Und so wie du dich geliebt hast.
Ja,
in der gleichen Form.
Richtig. Und wenn ich halt mich nicht liebe, dann, oder mich akzeptiere zumindest, weil Selbstliebe ist ja ein sehr, sehr großes Wort. Aber solange ich, wenn ich mich nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich auch den anderen Menschen nicht, weil ich weiß doch, wenn ich habe das und das und das, ich bin halt eben schneller müde oder ich brauche vielleicht mehr Schlaf oder ich möchte halt vielleicht auch gerne mal 2 Tage einfach komplett alleine sein, mit mir sein. Wenn ich das bei mir akzeptiere, wenn ich das annehme, wenn ich das einfach anfange zu lieben, dann kann ich auch zum Beispiel Auszeiten anderer Menschen einfach komplett neutral bewerten und sagen, okay, das ist ja nicht deswegen, weil der Mensch mich ablehnt, sondern, und nicht die Zeit mit mir verbringen will, sondern er braucht halt Ruhe für sich, so wie ich die halt auch brauche. Oder er möchte halt nicht ausgehen, weil er müde ist. Deswegen ist das völlig in Ordnung, weil ich kenne das Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung und Überforderung. Also kann ich es einfach annehmen. Und genau. Ich weiß gerade nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind.
Ja, wir haben uns leicht vom Thema entfernt, aber da war so viel Mehrwert mit dabei, also überhaupt gar kein Thema.
Super.
Hab auch das für mich immer wieder gesehen in sämtlichen Coachingstunden, dass dieses Thema Selbstliebe, du zuerst, dass das unglaublich wichtig ist, um Frieden reinzubekommen.
Ja.
Sowohl auch mit dem Thema Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit, aber auch mit dem Umgang mit anderen Menschen, egal welche Probleme ich habe, guck, wie was da bei dir stattfindet. Und dann putz bei dir, räum bei dir auf.
Das ist richtig.
Schick mal eine Putzkolonne durch deine Räume und danach geht es dir so viel besser. Und meistens ist es dann der Punkt, wo diese Akzeptanz mit den beiden Persönlichkeitsmustern von alleine kommt.
Mhm. Genau. Ja, ich bin ja sowieso ein sehr großer Verfechter von Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage ja zum Beispiel in meinem Podcast immer, entwickel dich weiter und deine Hochsensibilität wird zu einer Gabe. Ich sehe das halt so, wenn ich jetzt als direktes Beispiel, ich habe jetzt ein Problem, eine unterdrückte Wut auf meine Eltern zum Beispiel, weil sie nicht mir das gegeben haben, was ich halt immer haben wollte, weil sie sich nicht so um mich gekümmert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur so am Rande, kein Mensch auf dieser Welt hat das bekommen von seinen Eltern, was er sich tiefst gewünscht hat. Kein Mensch. Und weil die Eltern auch ihre Themen mit sich tragen. Und wenn ich mir vorstelle, meine Mama war 19, als sie mich bekommen hat. 19. Das ist ja noch, da ist man noch so jung. Man hat noch so wenig Erfahrung und so wenig Wissen irgendwie. Und dann einen anderen Menschen zu erziehen, zu einem sozialkonformen Menschen, sage ich jetzt mal, ist es natürlich eine Riesenherausforderung. Ich kann doch nicht von meinen Eltern erwarten, dass sie das Wissen oder die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Haben wir aber alle gemacht. Wir wollten immer diese bedingungslose Liebe haben. Und Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich jetzt also in diesem Bereich schaue und meine Eltern triggern mich die ganze Zeit mit irgendwas, die brauchen nur zu atmen und ich bin schon wütend und sauer und so weiter, dann hat das Thema ja nicht mit meinen Eltern zu tun, sondern mit mir selber. Und wenn ich das aufgearbeitet habe, wenn ich diese ganzen Schattenthemen aufgearbeitet habe, dann lasten sie nicht mehr auf meiner Seele. Und wenn ich mich dann in schwierige Situationen, also schwierige Situationen für Hochsensible begebe, wie laute Räume, viele Menschen, zu viele Gefühle, dann ist nur noch das zu kompensieren, aber nicht mehr die Themen, die noch getriggert werden. Weil jeder Mensch triggert in einem Menschen, hält den Spiegel vor, so ein bisschen, sagt man ja auch. Und dann passiert ja irgendwas in uns drin, wo wir dann auf einmal denken, jetzt bin ich so wütend oder ich bin jetzt so traurig oder ich bin was auch immer. Und dann müssen wir noch gleichzeitig mit der Hochsensibilität umgehen. Das ist zu viel. Und deswegen sind wir dann sehr schnell überreizt. Wenn wir anfangen, die Themen aufzulösen in uns, haben wir schon mal einen riesen Batzen an Emotionen weg und können uns halt tatsächlich nur noch darauf konzentrieren, auf die Hochsensibilität. Ich habe zum Beispiel gar kein Problem mehr, irgendwo in eine Großraumdisco zu gehen, wo es mega laut ist und viele Menschen, oder in ein intensives Gespräch mit vielen Leuten, mit vielen Teilnehmern zum Beispiel oder sowas. Weil sie triggern mich nicht mehr, oder zumindest in vielen Themen nicht mehr. Und diese Überforderung der Wahrnehmung, der Geräusche, der optischen Eindrücke und so weiter, das überfordert mich nicht mehr, weil es einfach zum einen durch die Akzeptanz, aber auch zum anderen, weil einfach nicht so viel getriggert wird, das ist ja nicht mehr vorhanden. Und ja, deswegen, das wird mit der Zeit besser. Deswegen sage ich ja, Persönlichkeitsentwicklung ist das A und O, wenn man mit seiner Hochsensibilität und mit seinem Scanner-Dasein gut umgehen möchte.
Da sprichst du ein sehr wahres Wort aus. Und ich glaube, das gibt auch vielen Zuhörern, sage ich jetzt mal, Hoffnung, dass wir quasi mit uns selber da Frieden schließen können.
Ja, das auf jeden Fall. Und was halt wichtig ist, dass das als Prozess zu sehen. Also es lösen sich Themen auf, aber sie kommen vielleicht nochmal wieder. Und dann nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder gescheitert an irgendwas, sondern es ist alles ein Prozess. Es ist immer wie so eine Zwiebel, wo man immer so eine Schale immer wegnimmt und irgendwann mal kommt man zu seinem eigenen inneren Kern. Aber diese Schale müssen wir verarbeiten und es ist kein Prozess, den wir tatsächlich in 2 Tagen machen können. Das ist utopisch, und wenn einer das verspricht, dass er in 2 Tagen alle Themen aufgearbeitet hat, das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Deswegen einfach entspannen, und was ich halt immer so als sehr hilfreich finde, um mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung anzufangen, ist, sich ein Notizbuch zu holen. Die meisten Hochsensiblen sind ja eher haptisch, also die möchten gerne was anfassen, sie möchten ein Buch in den Händen halten, sie möchten ein Notizbuch haben, sie möchten selber schreiben, weil sie das körperlich spüren können. Und dadurch merken sie unterbewusst, dass sie halt eine Grenze haben. Und deswegen mögen die Hochsensiblen ganz oft sowas anzufassen, ein Buch zu haben, irgendwo reinzuschreiben. Und um anzufangen, ist einfach, sich zu beobachten, sich abends mal hinzusetzen oder morgens sich hinzusetzen und aufzuschreiben, wo hatte ich ein negatives Gefühl gehabt im Laufe des Tages. Und warum ist das entstanden? Wer war daran beteiligt? Wer hat was gesagt, was mir wehgetan hat? Wer hat was gesagt, was mich wütend gemacht hat? Aufzuschreiben und dann irgendwann mal zu merken, okay, die Frage wäre halt dann hinterher, warum? Warum hat mich das so aufgeregt und woran erinnert mich das? Aus meiner Vergangenheit. Was ist passiert, dass ich halt wütend bin in dem und dem Thema gerade? Da ist immer irgendwo ein Punkt gewesen in unserem Leben, wo wir ja uns übergangen gefühlt haben von Erwachsenen meistens damals als Kinder. Und das aufzulösen ist ja dann der nächste Schritt.
Wundervoll. Ein schöner Abschluss, sage ich jetzt mal. Und danke schon mal für deine ganzen Tipps und Hilfen. Hättest du Lust für die kurze, knackige Fragerunde am Ende?
Ja, natürlich.
Was wolltest du schon immer mal ausprobieren?
Die Frage stellst du einem Scanner, echt?
Ja.
Also es gibt so viele Sachen. Ich möchte Körbchen flechten lernen. Ich möchte Snowboard fahren lernen. Ich möchte noch mindestens 5 Sprachen lernen. Und ganz viele Seminare noch besuchen, einfach um weiter zu wachsen. Es ist einfach wahnsinnig viel. Ich könnte jetzt eine Stunde erzählen.
Das war eher so, reduzier mal auf das Wesentliche, beziehungsweise was ist das, was du schon immer mal ausprobieren wolltest, dich noch nicht getraut hast, dass es vielleicht zu weit weg ist. Die Frage war eher so gemeint. Aber es waren ja schon ganz, ganz viele Sachen dabei.
Ja.
Welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt?
Welche Erfindung fehlt auf dieser Welt? Vielleicht so ein Gerät, was den sehr wenig sensiblen Menschen zeigt, wie es sein kann, wenn man wirklich ganz doll viel fühlt. Also, dass man halt so ein bisschen die Gefühle irgendwie aufzeigen könnte. Ist schwierig zu beschreiben. Es gab mal bei Big Bang Theory, ich weiß nicht, ob jemand die Serie guckt, gab es so eine Maschine, die gezeigt hat, ob jemand wütend ist, ob jemand traurig ist oder sonstiges. Und vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn man den wenig sensiblen Menschen, das gibt es tatsächlich, zeigen würde, was sie mit ihrem Verhalten einfach auslösen.
Mhm, ja, spannend.
Das wäre vielleicht schön.
Welches Buch hat dein Leben am meisten geprägt? Gibt es da eins?
Welches Buch? Also, Das Café am Rande der Welt, das war sehr augenöffnend für mich. Auch die hochsensiblen Bücher alle.
Welches Hochsensibilitätsbuch ist denn für dich ein Must-Have?
Das von Elaine and Aaron auf jeden Fall. Das sind sie hochsensibel. Also sie ist so wahnsinnig empathisch in dem, wie sie schreibt und verständnisvoll und liebevoll und gibt wahnsinnig viele gute Tipps für den Alltag. Also die hat auch mehrere Bücher, glaube ich, geschrieben, auch so zum Thema Kindererziehung und also hochsensible Kinder und Beziehungen und so weiter. Ja. Aber das Hauptwerk Sind sie hochsensibel ist der Hammer.
Genau. Wundervoll. So, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Auch die ganzen Tipps und Tricks, da konnte ich auch nochmal richtig viel dazulernen. Und schön, dass du da warst.
Ich freue mich. Ja, herzlichen Dank, dass wir dieses tolle Gespräch führen konnten, dass wir das jetzt auch aufgenommen haben, denn Gespräche haben wir ja schon geführt und die sind immer sehr intensiv gewesen. Deswegen, ich freue mich total, dass wir das Interview gerade aufgenommen haben. Danke.
Ja, ich mich auch. Dann mach's gut, meine Liebe.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao. Ach, die liebe Carina, ich habe sie richtig ins Herz geschlossen und ich hoffe, dass dir das Interview genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich konnte selber noch mal richtig viel dazulernen und es waren richtig viele schöne und wertvolle Tipps dabei für Sensibelchen. Ja, wenn ihr die Carina suchen wollt, dann findet ihr sie natürlich auch auf Instagram. Ich hole sie jetzt ab und zu immer mal zu dem Livestream mit dazu, mittwochs abends in der Multihelden-Lounge oder beim Multihelden-Talk, wo ich eure Fragen beantworte. Und
Ja, jetzt ist auch diese Folge zu Ende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In der Zwischenzeit seht und hört ihr mich ja auf Instagram. Und ich wollte mich nochmal bedanken bei den ganzen Menschen, die so lieb waren und den Podcast bewertet haben. Denn es ist für einen Podcaster wie mich gibt es nichts Wichtigeres als die Rezension, damit der Podcast auch viele andere Menschen noch erreicht und sich ein bisschen rumspricht. Und natürlich ist das quasi mein Feedback, dass ich meine Arbeit hier gut mache, beziehungsweise dass ich den Senf, den ich hier von mir gebe, dass ihr da auch was von habt und was mitnehmt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall auch noch über jede weitere Rezension mega, mega freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Mach's gut und let's coach deine Christina.